spirit.
What is your location?
Open your mind.
Free spirit.
Das Jugendmagazin auf AFK Max. Aus der Luise, The Kite Factory.
Schönen guten Tag, ihr hört Free Spirit auf AFK Max, heute mit dem Spezial aus dem Museum für Kommunikation. Aber keine Sorge, heute gibt's nicht nur Museum, es gibt natürlich auch Musik. Mit wem starten wir denn, Julian?
Mit David Gitter. Im Studio für euch, Julian.
Und ich, der Sven.
David Guetta mit Sweat bei Free Spirit auf AFK Max.
Sag mal, Julian, warst du schon mal im Deutschen Bahnmuseum, also im Verkehrsmuseum?
Ja, freilich war ich da schon mal, vor 3 Monaten zuletzt.
Ich habe mir natürlich auch das DB-Museum angeschaut, aber wusstest du eigentlich, dass im 2. Stock dann das Kommunikationsmuseum ist?
Ja, das wusste ich auch.
Ja, schön, da bist du schlauer wie ich. Das durfte ich nämlich gerade erfahren und man kann auch mit derselben Eintrittskarte rein wie vom DB-Museum. Der Johannes, die Elfen und der Dirk, die waren mal für uns vor Ort und haben sich da mal erkundigt, was das Kommunikationsmuseum ist und was es da so gibt.
Und dabei trafen sie auf die Pressesprecherin des Kommunikationsmuseums, Frau Losse.
Ja, hallo, mein Name ist Vera Losse. Ich arbeite hier im Museum für Kommunikation und heiße Free Spirit ganz herzlich willkommen.
Seit wann gibt es denn das Museum und seit wann ist es das Museum für Kommunikation?
Unser Museum ist ein ganz altes Museum, ist schon über 100 Jahre alt. Wir haben im Jahr 2012 unseren 110. Geburtstag gefeiert. Wir sind mal gegründet worden als das Königlich Bayerische Postmuseum. Und Museum für Kommunikation heißen wir seit dem Jahr 2000. Wir sind hier ja zusammen in einem Gebäude, das ist schon mal eine Besonderheit, die man auch erwähnen sollte, mit dem Firmenmuseum der Deutschen Bahn AG, mit dem DB-Museum. Gemeinsam ist eigentlich unsere wichtigste Zielgruppe, das sind nämlich Familien mit Kindern. Eine zweite ganz, ganz wichtige Zielgruppe sind Kindergartengruppen und vor allen Dingen Schulklassen. Dann haben wir auch viele Besucherinnen und Besucher aus dem Bereich, die sich für technische Entwicklungen interessieren und natürlich für all diejenigen, die etwas über sich und ihre Kommunikation erfahren wollen. Denn das Thema Kommunikation des Menschen ist ja unser Schwerpunkt. Also wir zeigen ja in unserer Dauerausstellung, wie der Mensch mit Tönen, mit Bildern, mit Schrift kommuniziert und vor allen Dingen, wie er auch jetzt in der Gegenwart das Internet nutzt.
Was hat sich mit der Umbenennung in Museum für Kommunikation denn geändert?
Wir haben uns auch schon als Bayerisches Postmuseum immer mit dem Thema Kommunikation beschäftigt. Damals ist unser Schwerpunkt gewesen, dass wir gefragt haben, wie hat die Institution Post auf das Thema Kommunikation reagiert oder wie hat die Post zum Beispiel dadurch, dass man mit der Postkutsche später mit Postbussen reisen konnte, wie hat die Post zum Beispiel für Briefbeförderung gesorgt, dann ganz wichtig auch, wie hat die Post das Thema Telefon kommuniziert oder wie hat sich überhaupt das Telefon entwickelt. Diese Umbenennung in Museum für Kommunikation, dass wir unseren Schwerpunkt mehr auf den Menschen und seine Kommunikation verschoben haben. Damit hat sich dann auch für uns ein neues Themenspektrum erschlossen. Also wir machen jetzt zum Beispiel auch Ausstellungen, wo es um das Thema geht, was hat Geld mit Kommunikation zu tun oder wie hängen Essen und das Thema Kommunikation zusammen. Also diese Benennung hatte den Grund, dass wir einmal uns mehr mit dem Menschen und seiner Kommunikation beschäftigt haben. Zum Zweiten haben wir jetzt auch ein breiteres thematisches Spektrum.
Apropos Post, was haben denn die Postkutschenfahrten am Christkindlesmarkt mit dem Museum zu tun?
Also es ist so gewesen, dass die Post eigentlich das erste Reiseunternehmen Europas gewesen ist. Es gab ja Postkutschenlinien seit dem späten Mittelalter und die haben zunächst Sendungen, also Postpakete und so weiter transportiert. Relativ schnell ist man aber auch dazu übergegangen, Menschen damit zu transportieren. Und ähnlich wie man also heute geregelte Eisenbahnlinien hat, gab es seit dem späten Mittelalter geregelte Postkutschenlinien. Diese Postkutsche, die jetzt auf dem Christkindlesmarkt fährt, Die ist ein Nachbau einer historischen Postkutsche aus dem 19. Jahrhundert. Die fährt jetzt seit 60 Jahren auf dem Christkindlesmarkt. Die setzen wir eben immer wieder ein, wenn wir Menschen zeigen wollen, wie das Reisetempo bis ins 19. Jahrhundert, bis also Auto und die Eisenbahn erfunden worden sind, gewesen ist. Dass man nämlich sehr gemächlich, so mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 bis 10 Stundenkilometer vorankam. Die Postkutsche setzen wir natürlich nicht nur im Winter auf dem Christkindlesmarkt an, sondern wir bieten im Sommer auch Fahrten einmal durchs Nürnberger Knoblauchsland an. Das sind Halbtagesfahrten, die von Thon dann über Schloss Almushof, den Irrhein bis nach Schloss Neuenhof gehen. Und man kann mit der Postkutsche auch regelmäßig unter der Woche oder am Wochenende Stadtrundfahrten durch Fürth unternehmen.
Und gleich geht's wieder zurück ins Kommunikationsmuseum.
Aber vorher erst nochmal, ja, man kann's Bandtipp nennen. HMBC steht für Holsteiner Musik Big Band Club, kommt aus Österreich und die Band ist dieses Jahr auch wieder auf Tour und spielt hier in der Region Metropolregion Nürnberg. Weitere Infos, wo und wann, findet ihr auf hmbc.at und hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Hier ist HMBC mit Foresse verkauft das Loft.
HMBC bei Free Spirit auf AFK Max. Und jetzt geht's wieder zurück ins Kommunikationsmuseum.
Für euch sind unterwegs der Johannes, die Elfrun und der Dirk.
Wir sind jetzt gerade im Eingangsbereich des Museums für Kommunikation und gleich zuerst fällt einem eine Installation aus Pappmaché-Figuren ins Auge, die die Kommunikation über Töne, Bilder, Schrift und das Internet verdeutlichen soll. Das ist im Endeffekt ein großes Mobile mit Pappmaché-Figuren, die lange Nasen haben. Bei näherem Hinsehen sieht man dann die einzelnen Kommunikationsmöglichkeiten. Also einige Figuren haben sehr große Ohren oder führen Gesten aus und lange goldene Stäbe weisen jeweils auf ihre Wahrnehmung hin. Neben mir steht die Pressesprecherin Frau Losse.
Also es ist eine Installation des Berliner Künstlers Volker Merz, der sich in seinen Arbeiten sehr häufig mit kommunikativen Situationen beschäftigt. Das ist ja eben schon beschrieben worden. Also dieses Kunstwerk soll so ein bisschen spielerisch, optisch ins Museum einführen. Man sieht halt Menschen in ganz unterschiedlichen kommunikativen Situationen. Also es gibt zum Beispiel auch noch einen Ast des Mobiles, wo zwei Leute getrennt durch eine durchsichtige Scheibe sich die Nasen platt drücken. Sie sehen sich, aber sie können nicht miteinander sprechen, weil die Scheibe zwischen ihnen ist. Es gibt auch eine Figur mit einem ganz besonders langen Stab vor der Nase. Das soll also so eine ironische Anspielung auf Pinocchio sein. Die großen Ohren sind ja eben schon beschrieben worden. Ja, es ist also ein spielerischer Einstieg in das Museum, wo man auch, weil sich das Mobile immer wieder bewegt und immer wieder neue Figurenkonstellationen auch entdecken kann.
Blau, grün und rot. Ja, schöne Farben, ne? Nee, aber nicht nur einfach irgendwelche Farben. Das sind die Farben für das Kommunikationsmuseum. Also so ist es nicht angestrichen. Die Räumlichkeiten vom Kommunikationsmuseum, da geht man durch einen blauen Raum, durch einen grünen Raum und durch einen roten Raum.
Und das hat auch einen Grund, wie das Free Spirit Team vor Ort erfahren konnte.
Als nächstes sieht man gleich eine Einführung in das Konzept des Museums. Dieses ist in 3 Farben unterteilt. Das Blaue für den Bereich des Hörens, der rote Teil für die Schrift und der grüne für die optische Kommunikation. Dazu sind auch gleich 3 kleine Besucherexperimente ausgestellt.
Man kann ganz generell sagen, im Museum ist es so, dass in jeder Abteilung ungefähr ein Drittel der Fläche mit Objekten bedeckt ist. Es gibt ein Drittel Mitmachelemente und dann gibt es noch Medienstationen. Und in dem Bereich, wo wir uns jetzt hier befinden, in dem Eingangsbereich, gibt es eben 3 Mitmachstationen, die also auch schon mal in diesen Mitmachbereich einführen sollen. Und wir haben eben für jedes dieser 3 Themen ein Mitmachangebot. Wir stehen jetzt hier zum Beispiel vor einem großen Stein, einer großen Stele, also ein Steinblock, der oben eine Vertiefung hat, in der Wasser ist. Man kann jetzt einen oder mehrere Finger oder vielleicht auch die ganze Hand, wenn man Lust hat, in das Wasser tauchen. Und dann ist vorne auf der Vorderseite ist also eine glatte Fläche am Stein. Und da kann man dann entweder mit dem Wasser seinen Namen schreiben, man kann seinen Handabdruck hinterlassen. Das Ganze trocknet relativ schnell wieder und der Nächste kann da also schreiben, zumindest einen kleinen Moment an Zeit verewigen. Für den Bereich Sehen gibt es eine sogenannte Camera Obscura. Das ist also eine frühe Methode gewesen, Bilder einzufangen. Es ist also so eine Art Vorform der Fotografie. Und zum Thema Hören gibt es also ein Experiment, wo man mithilfe seiner Arme und von Stäben, die man sich an die Ohren halten kann, ein Experiment zum Thema Schallleitung machen kann.
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Wir sind nun im Akustikteil. Hier sieht man ganz viele alte Telefone und ähnliche Geräte. Ja, hier gibt es sehr alte Geräte aus Holz. Sowas habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Mit einem Pedal und Steckern, die kann man verstecken. Und es gibt riesengroße Hörer, die hängen da an der Seite einfach so dran. Die Geräte werden immer kleiner. Dann gibt es hier schon Telefone mit Wählscheiben, wie wir es auch kennen.
Ich werde diese Schallplatte nicht kaufen, sie ist zerkratzt.
Darunter ist ein altes Grammophon mit einer Schellackplatte drauf. Genau, die alte Schallplatte sozusagen. Hier gibt es dann die modernere Variante der Wählscheibentelefone, aber auch schon mit Tasten versehene Exemplare, Kofferradios, Kassettenrekorder, alte Handys und neue Handys.
Wir stehen jetzt hier im Zentrum des auditiven Bereichs und der ist auch architektonisch recht interessant, da er nicht nur komplett blau gestaltet wurde, um eben farblich in das Konzept des Museums zu passen, sondern außerdem auch sich eben von dieser Mitte, wo ich hier gerade stehe, in Kreisen nach außen hin entfernt. Das sieht also so aus. In der Mitte ist eine runde Sitzgruppe und die Exponate sind dann halbkreisförmig jeweils dazu angeordnet. Außerdem ist es hier auch recht dunkel, weil es ja ums Hören geht. Da sollte man dann sich nicht so sehr auf seine Augen verlassen.
Wenn man in den Raum hineinkommt, dann sieht man einmal diese große Telefonvitrine, die wir ja eben schon beschrieben haben. Aber es gibt dann auch noch einen Bereich, wo es um das Thema geht, wie kommuniziere ich denn unterhalb der Sprache? Also wie kommuniziere ich mit Tönen? Wie kommuniziere ich zum Beispiel mit Signalinstrumenten, einer Vuvuzela oder einem historischen Postinstrument? Und was auch noch ein großes Thema ist, ist das Thema, wie kommunizieren eigentlich Tiere? Also man kann bei uns zum Beispiel auch an einer Station lernen, dass Fische gar nicht stumm sind, sondern dass auch sie ganz große Möglichkeiten haben, mit ihrem Körper akustisch zu kommunizieren.
Wir sind jetzt an einer Station im Abteil Hören. Die heißt der Klang der Stimme. Hier gibt es 3 verschiedene Boxen. Da muss man dann zuordnen, was für einen Eindruck die Stimme macht.
Hallo. Du kennst mich zwar nicht und sehen kannst du mich auch nicht, aber bestimmt hast du dir jetzt schon ein Bild von mir gemacht. Wie wirke ich auf dich? Suche dir 1 oder 2 Kärtchen für mich aus.
Stimme C.
Hallo, du kennst mich zwar nicht und sehen kannst du mich auch nicht, aber bestimmt hast du dir jetzt schon ein Bild von mir gemacht. Wie wirke ich auf dich? Bin ich willensschwach oder selbstbewusst? Naiv oder fähig? Unangenehm oder sympathisch? Langweilig oder lebhaft? Inkompetent oder ausgeglichen?
Die gewählte Rufnummer ist uns nicht bekannt. Bitte überprüfen Sie die Rufnummer.
Großartiger Song. Coldplay, Lovers in Japan.
Ihr hört Free Spirit auf AFK Max.
Unser Team von Free Spirit ist unterwegs im Kommunikationsmuseum.
Und genau darum geht's.
Ich bin jetzt hier am Übergang von dem auditiven in den visuellen Bereich und dazu wurde ganz passend ein Film über die Gebärdensprache gewählt, welche für Stumme logischerweise ein Ersatz ihrer Sprache darstellt. Und das Erste, was einem auffällt, wenn man in den visuellen Bereich geht, es wird deutlich heller. Die Wände sind jetzt weiß mit grünen Akzenten, welche wiederum das Konzept des Museums verdeutlichen. Die Einteilung ist zuerst einmal in Symbole, dann das Fernsehen und die Wirkung des menschlichen Aussehens. Ich stehe jetzt hier vor der Vitrine der Postuniformen im Wandel der Zeit. Frau Losse, wie ist denn die Postuniform damals und heute zu erklären?
Also wir stehen jetzt hier vor einer Vitrine, wo es um das Thema geht, wie sich der Mensch, der eine Uniform trägt, auch ausdrückt. Wir haben jetzt hier Uniformen aus unterschiedlichen Zeiten. Das fängt also ganz links an mit einer bayerischen Postillionsuniform aus dem 19. Jahrhundert, die also jemand getragen hat. Wir sehen also, der hat eine weiße Hose angehabt, hohe schwarze Schaftstiefel und eine blaue Uniformjacke und einen Hut mit so einem Federbuschen obendrauf. Das ist also eine Uniform aus dem 19. Jahrhundert gewesen. Dann in der Mitte der Vitrine sind Uniformen aus den 20er und den 60er Jahren. Und ganz rechts, ja, das ist eigentlich keine Uniform mehr, sondern das ist eine Unternehmenskleidung in Rot, Schwarz und Gelb, wie sie heute Paketboten von DHL tragen.
Die nächste Station zeigt drei Bilder von Jugendlichen, quasi ihre Uniform. Und neben diesen lebensgroßen Abbildungen sind dann auch einzelne Bestandteile dieser Kleidung ausgestellt.
Also wir haben ja jetzt gerade vor der Uniformvitrine gestanden und bei Uniformen ist es ja das so, dass es so eine Art Zwangskleidung ist. Also wenn ich zur Polizei gehe, früher zur Post gegangen bin oder zur Bundeswehr gehe, wird mir ja die Kleidung, die ich während der Arbeit tragen muss, vorgeschrieben. Was anderes ist das mit der Kleidung, die man in der Freizeit trägt. Und wir haben jetzt also als Kontrast zu dieser Uniformvitrine hier diese Bilder von drei Jugendlichen. Die haben wir gebeten, dass sie sich in ihrer jeweiligen Lieblingskleidung für uns fotografieren lassen. Und wir haben sie auch gebeten, uns zu erklären, das kann man an kleinen Texten neben den Figuren sehen, uns zu erklären, warum sie diese Kleidung so sehr mögen. Wir stehen jetzt hier zum Beispiel vor dem Foto von Henri. Henri hat also eine Shorts an mit Hosenträgern und einem grob karierten Hemd und hat so eine Art Seppelhut auf dem Kopf. Er hat uns gesagt, dass dieser Hut und dieser Hosenträger ihm ganz besonders viel deswegen bedeuten, weil er die von seinem Großvater, zu dem er ein sehr enges Verhältnis gehabt hat, bekommen hat. Diese beiden Kleidungsstücke sind einfach Erinnerungsstücke an ihn.
Wahrscheinlich größte Attraktion des grünen Raumes hier ist das interaktive Fernsehstudio mit einer Originalkamera, die schon etwas in die Jahre gekommen ist vom Bayerischen Rundfunk. Und mit der kann man sich dann also vor einem grünen Hintergrund filmen. Und dann wird man quasi in einen Nachrichtenhintergrund reingeschnitten und kann dann auch auf dem Teleprompter vor sich die Nachrichten ablesen. Und das sich dann im Nachhinein abspielen lassen, eben mal testen, wie man in einer Nachrichtensendung wirkt. Hierbei wird auch ganz eindeutig der Vorteil des Radiolebens klar, denn wenn man sich dann einmal auf dem Bildschirm beobachtet, merkt man doch, dass man sehr am Bildschirm klebt, auf dem der Text abgebildet ist und wir vom Radio, ja, wir sprechen es dann eben so ein, dass es nicht abgelesen klingt, aber zum Glück sieht man dabei nicht, dass wir es eigentlich doch alles ablesen.
Wally's Bird bei Free Spirit auf AFK Max.
Und jetzt wird's total geheim, ja? Es geht jetzt um Geheimschrift und Verschlüsselungscodes.
Natürlich im Kommunikationsmuseum.
Wir sind jetzt hier in einem Seitenraum der Abteilung Schrift. Hier sind in Vitrinen auch alte Chiffriermaschinen ausgestellt. Auf den ersten Blick würde man denken, es handelt sich um eine ganz normale Schreibmaschine, aber damit wurden dann eben verschlüsselte Botschaften versendet.
Botschaften verschlüsseln wollten eigentlich die Menschen, seitdem man schreiben kann, weil der Wunsch, etwas nicht von allen mitlesen zu lassen, hat es eigentlich schon in der Antike gegeben. Also an der Wand hinter uns zum Beispiel hängt eine sogenannte Cäsarscheibe. Das ist ein Verschlüsselungsverfahren, wo man so vorgegangen ist, dass man eine Botschaft hatte. Dann hat man gesagt, der Schlüssel ist so. Wenn ich meinetwegen ein A habe, wird das zum D. Das heißt also, ich habe das Alphabet einfach drei Buchstaben nach vorne verschoben, weil das lief dann für die anderen Buchstaben entsprechend. Das ist also eine relativ einfache mechanische Verschlüsselung gewesen. Und wir stehen jetzt hier vor einer Vitrine, wo man das Ganze technisch gemacht hat. Also wir stehen hier zum Beispiel vor einer sehr berühmten Chiffriermaschine aus dem Weltkrieg, die sogenannte Enigma, die also die Deutschen benutzt haben, um Botschaften auf ihren U-Booten zu versenden. Da hat man technisch sehr viel komplizierter, aber im Grunde genommen auf dem Prinzip dieser Cäsarscheibe aufgebaut. Wir sehen also hier drei Walzen hinter dem Tastaturalphabet. Da wurde mithilfe dieser Walzen wurde jeden Tag ein neuer Code eingestellt und nur derjenige Empfänger, der diesen Code kannte, seine eigenen Walzen entsprechend einstellen konnte, wenn er die Botschaft erhalten hat, konnte das Ganze entsprechend dechiffrieren. Das heißt also, man hat hier den Klartext eingegeben, die Maschine hat ihn chiffriert mit dem jeweiligen Tagescode und nur derjenige, der den Tagescode hatte, konnte das Ganze auch wieder entziffern. Also man kann hier auch selber mal was ausprobieren. Es ist ja auch eine Möglichkeit der Verschlüsselung, zum Beispiel mit irgendeiner Form von Geheimtinte zu arbeiten. Eine Möglichkeit, zum Beispiel Geheimtinten herzustellen, ist Zwiebelsaft, ist Zitronensaft, wo man dann also etwas unsichtbar schreiben kann und dann kann man es durch Hinterleuchtung wieder sichtbar machen. Und es gibt da also eine ganze Menge auch relativ einfacher Techniken, mit denen man sich hier auch beschäftigen kann. Jeder kennt sicherlich auch den berühmten Tintenkiller, mit dem man etwas aufschreiben kann und darüber, dass man dann wieder drüber schreibt, das Ganze auch sichtbar machen kann.
Wir sind immer noch in der Schriftabteilung. Hier kann man zum Beispiel seinen eigenen Namen in Hieroglyphen stempeln und es gibt sogar eine chinesische Schreibmaschine.
Wir stehen jetzt vor der ersten von vier großen Vitrinen im Raum zum Thema Schriftkultur. Wir stellen in diesen vier Vitrinen vier unterschiedliche Alphabete vor. Und unser Ziel ist es, mit diesen Vitrinen eben zu zeigen, welche Funktionen Schrift haben kann. Wir stehen jetzt hier neben der ersten Vitrine, wo es ums Thema frühe Schriftentwicklung, Keilschriften geht. Hier versuchen wir unter anderem auch darzustellen, wie Schrift überhaupt entstanden ist. Wir stehen hier vor einer Ansammlung von sogenannten Zählmarken. Man hat ja immer das Problem gehabt, wenn etwas transportiert worden ist. Also wenn zum Beispiel ein Kaufmann zum anderen Kaufmann im Zweistromland, wo die Schrift entwickelt worden ist, im Bereich des heutigen Iraks, eine Sendung verschicken wollte, musste er dem anderen ja mitteilen, wie viel. Also schicke ich dir 28 oder schicke ich dir zum Beispiel 30 Säcke Getreide. Bevor man das aufschreiben konnte, so eine Art frühen Lieferschein schreiben konnte, hat man also solche Tonbehältnisse gehabt, ausgehöhlte Tonbehältnisse, in die man Zählmarken hineingetan hat. Und diese Zählmarken, da hat man meinetwegen 30 Zählmarken reingetan, wenn man 30 Säcke Getreide verschickt hat und hat das Ganze versiegelt und dann mitgegeben und dann konnte man beim Empfänger eben zählen, 30 Marken, 30 Säcke, waren es nur 29, ist unterwegs eine abhanden gekommen. Das war natürlich auf die Dauer relativ unpraktisch, weil man immer mit diesen Marken da agieren musste. Dann ist man dazu übergegangen, auf diese Behältnisse außen Zeichen drauf zu ritzen. Und irgendwann hat man das Ganze dann in die Fläche ausgerollt und damit hat man dann so kleine Tontäfelchen gehabt, auf die man dann Zeichen gemacht hat. Und aus diesen Zeichen hat sich dann das erste Keilschriftalphabet, wie gesagt, im Gebiet des heutigen Iraks entwickelt. Und man geht heute davon aus, dass das sozusagen die früheste Entwicklung von Schrift ist.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier ist gerade das Sinetschem. Das ist eine nachgestellte Grabkammer. Wo ist die denn in echt?
Die ist im Ägypten, die Deir el-Medina. Das ist also ein Ort in der Nähe des Tals der Könige. Und dieser Sinetschem ist, also man weiß nicht genau, was er von Beruf gewesen ist, aber er ist jedenfalls ein Kunsthandwerker gewesen, der auch an den Pharaonengräbern mitgearbeitet hat. Dieses Grab befindet sich tief unter der Erde. Es ist also so ein Felsengrab. Und die Besonderheit bei diesem Grab des Sinetschem ist eben das, dass man dieses Grab im 19. Jahrhundert relativ unversehrt entdeckt hat. Wir haben es hier rekonstruiert, ist also ein besonders schönes Beispiel dafür, wie bei den alten Ägyptern Bild und Schrift im Totenkult, also dass sie dort eine große Rolle gespielt haben. Dieses Grab des Senetchem ist nämlich mit Szenen aus dem sogenannten Totenbuch illustriert. Das war ein Buch mit ungefähr 190 Sprüchen, die sich mit dem Thema Tod, Jenseits, Übergang des Verstorbenen ins Jenseits beschäftigt haben. Und eine Auswahl dieser Sprüche ist eben in diesem Grab zu sehen. Und die Bilder, die drumherum sind, illustrieren eben diese Sprüche aus dem Totenbuch.
Hier hört sich der Ton schon ganz anders an. Hier sind überall Hieroglyphen an der Wand.
Genau, und auch Senetchem taucht immer wieder auf. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf die Westwand gucken, dann sehen wir links den Senetchem. Das ist also der Mann mit dem Lendenschutz, den wir hier im Vordergrund sehen. Und dahinter seine Frau Inefertie, die zusammen mit ihm und den 10 Kindern, die dieses Paar gemeinsam hatte, und noch einigen anderen unidentifizierten Mumien hier in diesem Grab beerdigt worden ist. Und der Senetchem bzw. Senetchem und seine Frau tauchen eben in der Bildsprache dieses Grabes immer wieder auf. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal auf die Wand, die sich an diese Ostwand hier anschließt, sieht, das ist die Südwand, dann sieht man in dem unteren Bildfries eine große Totenfeier und ganz rechts auf dem Bild sieht man eben auch wieder Senetchem und seine Frau sitzen.
Diese Grabkammer wurde ja hier hinein abgemalt.
Also es ist so gewesen, dass wir Kontakt zu einem Ägyptologen gehabt haben, Dr. Wolfgang Wettengel. Der hat sich sehr intensiv mit Senetchem und diesem Totenbuch beschäftigt. Und wir haben diese Grabkammer mit seiner Hilfe nicht nur abgemalt, sondern zunächst ist hier mal dieses Gewölbe gebaut worden in diesen Raum, weil der Raum hat eigentlich gerade Ecken und man sieht ja, wenn man hochguckt, dass wir hier eigentlich in einem Gewölbe stehen. Und nachdem dieses Gewölbe gebaut worden ist, haben wir einen Nürnberger Kunstmaler, den Herrn Grebe, beauftragt und der hat ungefähr ein halbes Jahr sich damit beschäftigt, eben auch unter fachlicher Aufsicht von dem Herrn Wettengel, diese Grabkammer hier nach Fotos, die er dann mit so einem Overhead-Projektor auf die Wände projiziert hat, auszumalen.
Wow, 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 das war Seed und Aufstehen. Ihr hört Free Spirit auf AFK Max. Unser Team besteht heute aus dem Johannes, der Elfrun und dem Dirk und die sind für uns unterwegs im Museum für Kommunikation in Nürnberg. Und damit sind wir jetzt auch schon im letzten Bereich des Museums für Kommunikation angekommen.
Es geht um Transport von Daten und Post.
Von der Rohrpost bis zur Internetdatenleitung.
Wir sind jetzt hier in der Abteilung für Post und Druck. Eine ganz nette Selbstbeschäftigung. Man kann hier das Schreiben mit Federkiel und Tinte ausprobieren. Das hört sich erstmal recht einfach an, ist es dann im Endeffekt aber gar nicht. Meine Hände sind schon ganz blau und das Papier sah danach auch nicht viel besser aus. Lesen kann man das erst nach einiger Übung. Die große Attraktion des Raumes ist die installierte Rohrpost, mit der man dann per Unterdruck einen Behälter durch verworrene Wege an der Decke zu einer anderen Auffangstation transportieren kann und somit eben verschicken kann. Auch ein sehr schöner Teil der Ausstellung sind die historischen Postfahrzeuge. Mein erster Eindruck zu den Postmotorrädern, das ist ein Briefpote mit Stil, also auf einem sehr schicken Motorrad mit Beiwagen, in dem dann die Briefe transportiert wurden. Von so einem Fahrzeug träumt wohl jeder Postbote. Gentlemen, I suggest you beam me aboard. Der letzte Teil der Ausstellung befasst sich dann mit den modernen Kommunikationsvarianten, vor allem auch dem Internet. Dieser Raum ist auch passend zur modernen Zeit weiß gestaltet. An der einen Wand sieht man den Verlauf der Kommunikationsnetze, also zuerst einmal eine Postkutschenkarte mit den Routen der einzelnen Postkutschen, dann die Eisenbahnstrecken, die Telegrafenverbindungen, bis hin zu Unterseekabeln. dann schließlich das Telefonnetz und dann gehen wir so richtig in die Neuzeit mit Datenverkabelungen und einer Visualisierung des Internets. Weiterhin ausgestellt sind die historischen Computersysteme vom Macintosh Classic über den ersten Laptop bis hin zu einem Netbook und dem iPad. Im Raum stehen gläserne Säulen mit Bildschirmen, an denen kann man sich dann von verschiedenen Personen ihre Assoziation mit dem Internet anhören.
Also wir standen ja, als wir diesen Internetbereich gemacht haben, vor dem Problem, es tut sich ja sehr viel in diesem Bereich, es kommen täglich neue Geräte auf den Markt und eigentlich ist es ziemlich unmöglich, wir können ja nicht jeden Tag unsere Vitrinen umräumen und es ist uns ja auch thematisch darum gegangen, zu zeigen, was macht der Mensch eigentlich mit dem Internet, wie nutzt er es, und deswegen haben wir dann Interviews mit ganz unterschiedlichen Menschen geführt. Der Bildschirm, auf den wir jetzt gucken, da sehen wir eine junge Frau, die erzählt zum Beispiel im Interview, was sie da auf Facebook macht, was sie da aber auch nicht auf Facebook macht, also zu was für Themen, mit was für Menschen sie sich lieber Aug in Aug unterhält. Wir haben dahinter eine Stele von einem Herrn um die 50, der ist Kriminalkommissar und beschäftigt sich mit Internetkriminalität. Das heißt also, man kann hier an diesen Säulen sehr schön sehen, wie ganz unterschiedlich Menschen mit dem Internet sich verhalten, was sie damit machen und was das auch für ihr Leben bedeutet.
Sie haben ja jetzt gerade eben schon angesprochen, das Internet verändert sich täglich und auch die Technik darum herum. Sind denn Erweiterungen für diesen Bereich geplant, wie zum Beispiel eben neuere technische Geräte?
Also dieser Bereich wird sicherlich der Bereich sein, wo man immer wieder mal zu Veränderungen kommen muss. Wir werden in diesem Jahr hier in diesem Raum auch einige Veränderungen vornehmen. Da sind wir jetzt gerade dabei, am Konzept zu arbeiten, und wenn Sie das nächste Mal wiederkommen, dann können wir Ihnen das auch zeigen.
Das war eine Stunde Free Spirit auf AFK Max.
Heute aus dem Museum für Kommunikation. Alle weiteren Infos findet ihr auf mfk-nürnberg.de. Wenn ihr selber mal Lust habt, Radio zu machen, kommt vorbei. Offener Redaktionstreff Samstag, 14 Uhr in der Scharrerstraße 15. Oder besucht uns mal im Internet auf free-spirit.de.
Und ihr findet uns auch auf Facebook unter Free Spirit Jugendradio.
Es verabschieden sich der Sven
und der Julia. Tschüss!
Das war Free Spirit, das Jugendradiomagazin aus der Luise de Kalt Factory, Scharrerstraße 15, in 90478 Nürnberg. Free Spirit ist ein Projekt von JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München, und KJR, Kreisjugendring Nürnberg Stadt.
Verantwortliche Redakteure Chris Beley und Cora Hoffmann.
Free Spirit hört ihr immer montags um 14 und um 21 Uhr, donnerstags um 15 und samstags um 12 Uhr auf AFK Max. Lob und Kritik bitte an team@free-spirit.de, team@free-spirit.de. Online findet ihr uns auch auf www.free-spirit.de.